Und los geht es. Wir sind wieder da mit dem Schachtalk am Sonntag, die 15. Ausgabe. Und ja, ich freue mich wie Bolle, heute hier zwei wunderbare Gäste zu haben oder einen Co-Moderator. Ich fange mit dem Gast an. Irgendwo habe ich meinen schlauen Zettel, jetzt habe ich ihn verlegt. Also, er ist einer der engagiertesten Schach-Ehrenamtlichen Deutschland, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Früher DSB-Vizepräsident. Er ist Lehrer, er kämpft unheimlich für das Schulschach, ist dort sehr umtriebig. Auch für das Mädchenschach setzt er sich sehr stark an. Und er ist als Schachkommunikator schon ausgezeichnet worden, weil er so ja einen sehr beliebten Newsletter hat, den viele abonniert haben. Und weil er einfach viel, viel sammelt, was mit Schach zu tun hat und zur Verfügung stellt. Und er ist auch einer der aktivsten Autoren auf dem Schachkicker. Und ja, hat den goldenen Cesso der deutschen Schachjugend 2024 bekommen, wohlverdient, denn er ist einfach überall, wo es um Schach geht und wo ja über Schach geschrieben wird. Herzlich willkommen, Walter Rädler, grüße dich.
Schönen Abend, vielen Dank für die nette Begrüßung, freue mich sehr über die Einladung und dass ich mit euch zwei ein bisschen ratschen kann, es wird sicher wunderbar.
Ja, davon gehe ich aus und dann möchte ich auch nochmal ein paar Worte über Johnny verlieren. Johnny, zu dir habe ich mir auch was aufgeschrieben heute, denn das kommt immer so ein bisschen kurz. Also Mitinhaber der Chess Tigers, Chefredakteur der Zeitschrift Schach, internationaler Meister, einer der Top-Trainer, den wir hier haben. Ja, und wenn in der Schachszene weltweit gesagt wird, dass David Navarra der netteste Schachspieler sein soll, dann ist er sicherlich der David Navarra von Deutschland. Johnny Karlstedt, grüß dich.
Das letzte Lob nehme ich sehr gerne. Dankeschön, das ist sehr lieb.
So, ja, das habe ich mir vorhin noch überlegt, aber das musste sein.
Stundenlang dran gesessen.
Ja, dann kommen wir doch zu den Schachthemen der Woche und unser Interview letzte Woche mit, oder unser Talk letzte Woche mit Elisabeth Pätz, der hat Nachhall gefunden, Nachklang gefunden und das Thema ist immer noch aktuell. Ich skizziere es nochmal ganz schnell für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Es hat also bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft in der Kategorie U18 weiblich eine Person gewonnen, die früher ein Junge war. Und ja, jetzt gab es die Problematik, dass es quasi zwei schützenswerte Gruppen gibt. Die einen sind die Transfrauen, die halt ja durch was Schweres, ich sag mal, eine schwere Phase durchgegangen sind, sich zu sowas durchgerungen haben und dann eben als Mädchen weiter in der Gesellschaft, an der Gesellschaft teilhaben wollen und das auch im Sport gerne möchten. Und dann gibt's aber auch die Gruppe der Frauen, die, ich sag mal, Solo-Frauenturniere haben und die jetzt mitunter sich darüber beschweren, dass ihnen quasi jemand vorgesetzt wird, der einen aus biologischen Gründen einen Vorteil hat, weil er ja als Mann geboren wurde. Ja, und es ist die Frage, wie löst man das auf? Was ist das Richtige? Wir hatten letzte Woche den Ansatz von einer wissenschaftlichen Untersuchung, die vielleicht rausbringen soll, sind wirklich Frauen, Männer im Schach privilegiert gegenüber Frauen? Also sehr vielschichtiges Thema. Walter, ich denke, du hast da sicherlich auch viel dazu gelesen und hast sicherlich auch eine Meinung dazu. Wie geht's dir in der ganzen Diskussion?
Das Thema ist für mich wahnsinnig schwierig, weil es ist ja Neuland. Bei mir, letztes Jahr hatte ich 11 Klassentreffen und bei mir eine Schülerin, die Franziska, ist jetzt ein Franz, die war beim Klassentreffen nicht dabei, aber wie gesagt, das ist für die sicher nicht einfach, diese Umstellung, und die hat das Recht, ein glücklicher Mensch zu sein, wie alle anderen auch. Und bei dem Schachturnier war ja das Überraschende, die hätte ja niemals gewinnen dürfen. Niemals. Die war nach DWZ war sie, glaube ich, auf Platz 12, Elo auf 18 oder umgekehrt. Das heißt, sie hat das Turnier ihres Lebens gespielt. Das heißt, sie hat gnadenlos überperformanced. Die anderen haben vielleicht unter Wert gespielt, haben Fehler gemacht. Vielleicht hat sie so gut gespielt, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben glücklich war und unter ihren Leuten spielen können. Und es ist schwierig, aber was wichtig ist, dass man halt versucht, allen gerecht zu werden und jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und was wichtig ist fürs Miteinander in der heutigen Gesellschaft, ist Toleranz, Toleranz, Toleranz. Und wie gesagt, das ist, Also wenn sie nicht Erster geworden wäre, würde da kein Hahn darüber schreien. Wir haben Sommerloch, wir haben keine Bundesliga, wir haben keine Turniere, die von dem Thema ablenken. Beim Schachkicker haben wir auch für diese Berichte sensationelle Zahlen. Und ich wünsche mir ganz ehrlich Normalität und dass wir wieder über das Schönste sprechen, was es gibt, Schach. Und dass da müssen halt der Deutsche Schachbund, steht er zu seiner Lösung und das muss halt diskutiert werden. Da braucht man einen großen Kreis und ich hoffe, dass man dann eine Lösung findet, mit der alle leben können.
Wie hättest du das denn zu deiner Zeit als Vizepräsident, wärst du das angegangen?
Also, was ganz wichtig ist, ich habe mit Leuten bei der DSJ-Akademie geredet, von der Deutschen Schachjugend, und laut Recht ist das alternativlos, dass sie mitspielt. Da gibt's überhaupt, also vom Rechtlichen her ist alles andere nicht diskutabel. Und wenn's was Recht ist, muss Recht bleiben. Und man kann, wenn einem das nicht passt, kann er bei DSJ einen Antrag stellen für die nächste Jugendversammlung und kann das kippen. Absolut, wenn das kann man probieren. Wir leben ja in einer demokratischen Gesellschaft, aber du kannst nicht das Recht beugen. Es geht nicht. Also die Teilnahme von der Nora war alternativlos. Es gab 4 Nachrücker, 2 waren schachlich wesentlich schwächer. Also da wurde keiner bevorteilt, sondern es ging nur nach sportlichen Argumenten. Und von der Warte her wurde alles richtig gemacht. Aber ich verstehe natürlich den Verdruss von der Zweiten, die sagt, das ist halt alles Neuland. Und was Neues ist immer schwierig. Da muss man sich dran gewöhnen.
Ich glaube, es haben auch recht wenig Leute sozusagen gesagt, dass es jetzt geltendes Recht sozusagen da hätte gebeugt werden sollen. Ich glaube, es geht mehr um eine zukunftsgerichtete Diskussion. Also die Leute, die das nicht so gut fanden, wollen das für die Zukunft regeln oder Gesetze, je nachdem, welche Ebene da verantwortlich ist, geändert werden, um das nicht mehr möglich zu machen. Was, wie gesagt, ich persönlich bin da dagegen. Ich finde das gut, dass Transfrauen bei den Frauen mitspielen können. Das ist meine Tendenz. Aber ich glaube, darum geht es. Also ich nehme die, vielleicht habe ich es aber auch nicht richtig beobachtet, die Diskussion als wenig rückwärtsgewandt hin, in dem Sinne nach dem Motto. Ich zum Beispiel war einer der dreien, ich sitze in der Kommission, die diese Freiplatzanträge vergibt, über die ja die spätere deutsche Meisterin überhaupt erst reingekommen ist. Und ich habe sehr wenig gehört, dass gesagt wurde, das hätte man damals gar nicht erst zulassen dürfen.
Also in Braunfels bei den deutschen Länderfrauenmeisterschaften spielen seit Jahren Transfrauen mit und es gibt überhaupt kein Problem. Ja. Also die kennen das ist überhaupt kein Problem. Allerdings ist halt da ist der Prozess schon abgeschlossen. Und da muss man halt diskutieren. Also ich habe beim Schachkicker habe ich geschrieben, der Grönemeyer hat gesungen, wann ist ein Mann ein Mann? Und da ist es halt, wann ist eine Frau eine Frau? Das ist eine hochphilosophische Frage.
Ja.
Und die ist auch eine ganz, ganz schwierige Frage, wo so eine einfache Antwort gibt es da nicht, leider. Also es ist komplex. Und es ist komplex und es ist natürlich auch absolut, also mathematisch ist es so selten, dass es eigentlich nicht besonders, also viele Leute betrifft. Aber durch das Sommerloch wird das halt einfach hochgepusht. Jetzt kommen noch die Medien wie die Welt und so dazu, die auch das Sommerloch haben und das füllen müssen. Und das macht, der Mediendruck macht die Sache noch schwieriger. Ich hoffe nur, dass der Deutsche Schachbund auf jeden Fall nicht schnell handelt, sondern das muss langsam durchdacht und in 2-3 Wochen redet keiner mehr drüber.
Mhm. Es hat ja jetzt auch international schon für Aufsehen gesorgt. Also ich habe in Facebook-Gruppen da auf Englisch verschiedene Diskussionen auch gesehen und auch Hu Yifan und Judith Polgar haben sich geäußert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das durch die Nora veranlasst war oder eine generelle Geschlechterdebatte ist. Aber schon da merkt man auch die Unterschiede. Also Hu Yifan hat zum Beispiel gesagt, ja, es gibt einen Vorteil, den Männer haben, gegenüber Frauen aus biologischen Gründen. Und Judith Polgar sagt ja bekanntermaßen, nein, das ist alles sozial anerzogen. Ne? Frauen sind biologisch genau zu dem Gleichen in der Lage. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Kernfrage ist, ne? Ob das die einzige Frage ist, die das ganze Thema entscheidet. Wahrscheinlich nicht. Aber schon da gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen den weltbesten Schachspielerinnen.
Was natürlich ganz wichtig ist, ist diese Phantomdiskussion, dass ein Großmeister mit 2-6, der 0815 Großmeister ist, wenn der plötzlich bei den Frauen mitspielt, dann ist der die stärkste Frau der Welt. Und da haben die Leute Angst, dass jemand aus taktischen Gründen das macht.
Ja gut, das wird nicht passieren.
Wie schwierig das ist vom Rechtlichen in Deutschland, aber ich glaube, das ist nicht so kompliziert, aber ich glaube auch, das wird niemals passieren.
Nee, ich glaube aus taktischen Gründen nicht. Also das sind so viele Hürden auch, also schon rein vom Antrag her, das hatten wir letzte Woche thematisiert, also dass das überhaupt rechtlich durchgeht. Und dann glaube ich, dass auch, man muss sich da ja auch überwinden. Ne? Das ist ja eine totale Offenbarung, die man da rauslassen muss. Und ich glaube, das macht keiner nur, um Frauen-Weltmeister oder Frauen-deutscher Meister zu werden. Also davor hätte ich keine Sorge. Aber ja, denkbar ist alles. Ne? Ja, ich glaube, zu dem Thema haben wir glaube ich, nichts mehr. Ne? Es gibt jetzt... Ja, ich gucke ab und zu beim Deutschen Schachbund raus und das deutsche Team ist nominiert worden für Georgien. Was ist das? Einzel-Europameisterschaft? Johnny, weißt du das zufällig?
Nee, das ist eine Mannschafts-Europameisterschaft.
Mannschafts-Europameisterschaft.
Ach, Mannschafts-Europameisterschaft. War die nicht erst in Rumänien im März?
Nee, das war glaube ich, die Einzel.
Ach, das war die Einzel. Ah,
alle
dann
zwei
ist
Jahre. Alle 2 Jahre ist, glaube ich, oder?
Ja.
Stimmt, im März, da hat doch Matthias Blühbaum zum zweiten Mal gewonnen, ne? Und jetzt ist es Mannschaft. Okay. Also habt ihr das verfolgt? Also wer jetzt nicht dabei ist, ist Alexander Donchenko, obwohl der sonst immer dabei war, und auch Dennis Wagner nicht. Dafür die Swane-Brüder. Also es waren 2 Elo-Punkte Unterschied. Ich glaube, da kann man dem Jan Gustafsson nichts vorwerfen, dass er da falsch nominiert hätte, oder? Wie seht ihr das?
Also Donchevsko ist auch ein toller Mensch, toller Spieler. Also wir haben das Glück, eine unglaublich tolle Truppe zu haben, die auch charakterlich ganz feine junge Männer sind. Also es ist im Augenblick, diese Mannschaft ist ein Traum. Und da werden wir die nächsten Jahre, glaube ich, relativ viel Freude haben. Dann haben wir vielleicht noch ja den Christian Glöckner, der dann noch irgendwann dazukommt. Also im Augenblick schaut es wirklich toll aus bei den Männern.
Der jetzt wieder mit Kasparov eine Trainingseinheit hatte, ne? Habe ich gesehen, der Glöckler zum zweiten Mal, glaube ich, oder dritten Mal schon, ja. Ja, Johnny, wie findest du unsere Nationalmannschaft? Das heißt immer der Deutschlandvierer, sagt der Konrad Schaumann immer.
Ja, also ich bin ein großer Fan von Alexander Donchenko, was das Schachliche angeht. Ich stelle mir immer die Frage, was will man bei so einem Turnier erreichen? Aus meiner Sicht, es ist egal, ob man am Ende 8. oder 15. wird. Also das ist sozusagen derselbe Platz. Im Grunde zählt aus meiner Sicht entweder Medaillen oder nicht Medaillen. Und da bin ich in meiner Tendenz so, dass man jemanden wie Donchenko braucht, der halt auch im Notfall mal mit Schwarz auf Gewinn spielt, der es gewohnt ist, gegen die besten Leute oder gegen Leute einfach zu spielen, egal ob der 2,57 hat oder 2,55. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was der Mannschaft so ein bisschen fehlt. Also Keimer ist natürlich entschwunden und Frederik Swane hat zum Glück diese Tendenz auch, dass er diesen unbedingten Willen zum Sieg hat. Aber wir haben auch einige Spieler jetzt dabei, die eine sehr hohe Tendenz zum Remis haben. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Also deswegen bin ich immer ein großer Donchenko-Fan. Aber ansonsten haben wir natürlich, wie Walter sagt, eine bärenstarke Mannschaft, die erfahren ist, die eingespielt ist und der es auch menschlich untereinander stimmt. Ich hatte das Glück, nach dieser Eröffnungsfeier in München bin ich mit denen noch sozusagen durch München spazieren gegangen, Eis essen gewesen und so. Und das ist einfach eine tolle Truppe, die untereinander gut funktioniert. Und deswegen wollen wir mal hoffen, dass die wieder gut was wegrasieren da bei der Europameisterschaft.
Mhm. Ja, und Schachbundesliga hast du vorher angesprochen, Walter, findet ja momentan nichts statt, aber es war der Wechselschluss. Hast du irgendwie was gehört, ob es irgendwelche spektakulären Sachen war? Man liest nichts.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also bin ja gespannt, was passiert mit Düsseldorf, inwieweit fallen die ab? Dann wen kriegt Viernheim dazu, Baden-Baden, aber ich weiß überhaupt nichts, null.
Da Johnny, lass mal was raus.
Ja, aber müsste man das nicht schon sehen können?
Ich weiß nicht, gibt es so eine Wechselliste oder sowas?
Wenn beim Schachbund, oder nicht? Da müsste doch bei den DWZ-Zahlen, müsste man doch die, also wenn du über die Ratings gehst, da müsste man, also ich kann eine Sache kann ich verraten, meine Frau wird nächstes Jahr für Deizis ausspielen.
Ach was.
Das kann ich verraten. Okay. Ich weiß auch noch mehr, aber ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber das darf ich verraten.
Wie gut ist deine Frau denn? Ich weiß, dass sie spielt, aber ich...
Ja, die hat so ein bisschen was über 1900.
Ah, okay. So. Also Frauenbundesliga ist es dann, ne?
Genau, ja. Ja. Also okay. Eher ein hinteres Brett wahrscheinlich, aber genau. Das ist.
Meine Peklaus sind leider abgestiegen. Das ist ganz dramatisch. Das fand ich sehr schade, weil den Familienschachclub finde ich super. Chemnitz hat auch, glaube ich, zwei oder drei von einer Familie. Dann die Familie Trunz spielt mit. Also, das finde ich bei den Frauen ganz süß. Also, diese Familienclans, wenn die miteinander Schach spielen.
Du hast so ein Faible für so Hintergrundgeschichten auch, ne?
Oh ja, also das gefällt mir immer gut, weil dieses Leute zusammenkaufen und dann gewinnen, dass wenn man genügend Geld hat, ist okay, das ist Sport, aber das finde ich nicht so faszinierend. Also ich finde lieber so wie zum Beispiel München, die mit einem Freundeskreis antreten, die relativ in der Nähe wohnen, das finde ich ganz sympathisch. Aber man kann halt gegen die Großen nicht anstinken. Das heißt, wenn man das macht, heißt es Abstiegskampf vom ersten Spieltag.
Ja, Walter, was machst du eigentlich gerade so? Ich meine, du bist ja nicht mehr beim Schachbund. Ich glaube, bei der Schulschachstiftung jetzt offiziell auch nicht mehr. Doch, bist du?
Ja, klar, da bin ich zweiter Vorsitzender. Und wir haben im November haben wir den großen 17. Deutschen Schulschachkongress in Knechtsteden in NRW. Und da haben wir ein wunderbares Programm gemacht. Da ist der Harald Schneider-Zinner ist dabei, dann ist Fritz und Fertig, die so viel in Bremen und Hamburg machen, mit dem Rainer Wussin ist dabei. Wir haben also Arthur Yusupov macht Schülertraining. Also dieses Mal haben wir ein großes Schulschach-Event auch noch dabei. Wir haben so einen Mathematiker von der Uni Bonn, der Schach und Mathematik erzählt. Wir haben ADHS und Schach, also mit Michael Franz, ganz faszinierender Mensch, das wird großartig. Chessity wird vorgestellt. Dann haben wir noch Endspieltraining, mentale Stärke beim Schach, die Bedeutung der mentalen Stärke in der Schule von Jürgen Walter. Das sind die Diplompsychologe, der macht immer wunderbare Sachen. Also deswegen kann ich jedem raten, meldet euch für den Deutschen Schulschachkongress an. Wer sich bis zum 1. August noch anmeldet, kriegt ein gratis T-Shirt, also Kongress-T-Shirt. Das wird relativ schön. Wir haben Schulschach-Tipps von den Niederlanden. Wilde Springer sind nicht einfach. Unterrichtsstörung gelassen begegnen vom Lothar Handrich, der wunderbar ist. Wir haben Lead-Chess, Schach in der Förder- und Sonderschule. Der Christian Goldschmidt, der so viel für Schulschach macht, macht sein Arena-System, wie man Leute vom Schulschach ins Vereinschach reinholt, weil das ist ein großes Problem. Oh ja. Wir haben, das ist ja genau dasselbe. Wir haben ja beim Deutschen Schachbund auch wahnsinnig viele Schachspieler, aber die gehen alle nicht in den Verein. Und das ist, glaube ich, vom Deutschen Schachbund eines der wichtigsten Probleme und Ziele, dass man da schaut, dass man da mehr in den Club reinholt. Und das ist nicht so einfach, aber ich halte es für möglich.
Was gibt es da für Ideen? Schnittstelle, Schulschach, Vereinsschach, das ist auch bei uns im Ort ein ganz wichtiges Thema, was nicht funktioniert so richtig.
Erst einmal musst du natürlich akzeptieren, dass einige Schüler sagen, ich spiele Fußball, ich spiele Trompete, ich spiele Schach in der Schulschach AG und das reicht mir. Verein, das ist mir zu stressig, ich liebe Schulschach. Das muss man erstmal, glaube ich, einfach akzeptieren, dass es diese Denke gibt und die ist auch wunderbar. Der spielt Schach, aber ist halt nicht fanatisch genug für einen Schulschach. Aber beim Arena-System machen die so eine Art so Turniere oder so und die werden richtig langsam systematisch zum Vereinsschach rübergebeamt. Und da hat der Christian Goldschmidt ein schönes Konzept entwickelt und die Frage ist halt, wie gesagt, wie man diese vielen Hobby-Schachspieler in den Verein reinbringen muss, geht halt meiner Meinung nach in erstens durch Werbung. Also ihr macht es ja auch, wenn ihr beim Dorffest dabei seid und jeder kommt her und plötzlich schaut er und sagt, hey, wir haben ja einen Schachclub im Ort, das wusste ich ja gar nicht. Und dann kommt er vielleicht, aber es geht halt nur, wenn man öffentlich publik ist und nicht, wenn man in seiner Wirtschaft oder im Altersheim spielt, sondern du musst auf die Leute zugehen. Also wenn der Berg nicht zum Propheten geht, muss der Prophet zum Berg gehen. Alte Weisheit. Und Schach muss in den Zeitungen, meine Zeitungen lesen die Leute auch nicht mehr so viel, aber sozialen Medien, in den Käsezeitschriften müssen wir präsent sein und halt im Ort einfach präsent sein. Ich hatte also bei mir in Vaterstetten, haben wir immer sehr gut gearbeitet und ich hatte das große Glück, dass da sind zwei Mamas mit dem Babywagen, sind da spazieren gegangen und die eine Mama hat gesagt, mein Sohn, der Papa ist ein Fußballer, der schaut schon öfters zu, der wird ein Fußballer. Und die andere hat gesagt, mein Sohn wird sicher sehr schlau, der geht mal in den Schachclub. Da habe ich gewusst, dass wir im Ort wirklich gut gearbeitet haben und das sollte halt überall so sein. Aber es geht halt nur durch konstante Werbung und du brauchst einen langen Atem. Und wenn du halt erstmal so einen gewissen Grundstock hast, dann geht es von alleine. Aber daran musst du halt arbeiten. Also die ersten 10, 15 sind schwer und danach kommen die Freunde von den Freunden und die Freunde von den Freunden und dann geht's zack, zack, zack.
Ja, ich kann das hier aus uns, ich wohne in einer sehr ländlichen Region in Brandenburg, im Süden von Berlin. Und mein Sohn geht jetzt in Ludwigsfelde in einen Schachverein. Ein kleines, würde man keinen Schachverein vermuten. Aber ja, die sind da so engagiert und so kräftig dabei, dass beim Vereinstraining, beim Jugendtraining immer 10 bis 20 Kinder dabei sind. Und da wird echt super, super Arbeit gemacht. Das wird belohnt. Und wenn so viele Kinder da sind, dann kommen auch immer wieder neue dazu, weil tut auch nicht so weh, wenn eins nicht mehr da ist, weil einfach diese Dynamik so stark vorhanden ist. Also,
das und wenn zwei Freunde kommen, dann will der Dritte auch dabei sein. Das ist, genau. Die ziehen sich an, magnetisch.
Ja.
Aber du brauchst halt den langen Atem und du musst halt einfach ein tolles, abwechslungsreiches Training machen. Und wenn halt ein Verein so ein halbes Altersheim ist und wenn jemand neu dazukommt, wenn der erst einmal skeptisch betrachtet wird, dann wird das nichts.
Ja. Und ich glaube, Jugendarbeit steht und fällt mit den Trainern, ne? Weil das ist, glaube ich, so die kritische Masse. Also Material hast du genug, Räume findest du auch immer irgendwie. Kinder kann man auch rekrutieren, sage ich mal, aber es braucht diese Trainer, die halt bereit sind, sich ja jede Woche da einmal mehrere Stunden hinzustellen, das vorzubereiten, und die dann vielleicht auch noch das Feingefühl haben. Genau, ja, das kommt noch dazu.
Das Problem ist, du musst, also so ein Kindertraining, also wenn jemand denkt, dass es ganz, ganz einfach ist, wie die Figuren ziehen, dann hat er schon bei den ganz Kleinen verloren, weil das musst du auch erst alles beibringen. Und da musst du dir die Mühe machen, es gibt ja wunderbare Werke wie Stapen, wenn du das Lehrerheft durchliest, dann verstehst du, worum es geht. Aber den Aufwand musst du machen und du musst halt kleinschrittig denken. Und es gibt fantastische Schachspieler. Das ist ein Traum, wie die Schach spielen können. Aber es ist eine genauso große Katastrophe, wenn die Schach erklären. Die wollen ihr ganzes Wissen innerhalb kürzester Zeit auf das Kind loswerden und das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich immer der Meinung, Fortbildung im Schach, DSJ-Akademie, Trainerscheine, oder Schulschachpatent ist, oder halt mal, wenn du weiter willst, die Chess Tigers Fortbildung. Es gibt ganz, ganz wichtige, viele Fortbildungen und da wächst man daran. Und deswegen bin ich großer Verfechter der Fortbildungskultur.
Absolut, ja.
Johnny, du hast was eingeblendet.
Ja, hier wird von Thomas, einem unserer treuesten Zuschauer, geschrieben, tolle Schulschacharbeit von Herrn Redler mit unter anderem schön gezeichneten Werbefilmen, zum Beispiel fürs Mädchenschach. Walter, magst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Weil ich kenne diese
Filme
auch und sind natürlich ein echter Hingucker.
Was wirklich am besten ist, nicht gewählt zu werden, sondern selber auszuwählen, mit Freunden zusammen Projekte machen. Und den Julian Krötzbach habe ich zufällig mal getroffen und der hat dann gesagt, er hat so eine Firma in Belgrad, die so Filme macht. Und das haben wir dann einfach mal ausprobiert. Und wie gesagt, der Julian ist dabei, der Elias Pfann ist ein Freund, der macht das Social Media. Und ich bin eher so Produzent. Produzent ist immer du. Ich habe ein ganz gutes Auge, wer das macht. Und der Harald Schneider-Zinner hat viele so Schachgeschichten, Schach-Weltmeister-Filme gemacht. Die dauern so 2 bis 3 Minuten. Und die Laura Schalkhäuser hat ganz viele Mädchen- und Frauenschachfilme gemacht. Und wir machen die immer erst auf Englisch und übersetzen die dann am Schluss ins Deutsche. Und wir haben jetzt einen ganz neuen Film über die Erde. Von Capablanca. Ist noch auf Englisch, kommt bald auf Deutsch. Und wenn jemand die anschauen will, sind alle gratis. Du gehst auf YouTube, suchst dann die Deutsche Schulschachstiftung, die hat nämlich die Filme rausgebracht. Und dann hast du, wir haben 30 Filme schon und da findest du wunderbares Zeug, was Schachtraining abwechslungsreich macht. Wenn du eine Werbeveranstaltung hast, kannst du Schachland Deutschland laufen lassen. Also es gibt unglaublich tolles Material. Meine Bitte, nutzt es, es kostet nichts, es ist für euch da, ihr müsst nichts machen, ihr müsst es einfach nur nutzen. Also ja. YouTube und einfach Deutsche Schulschachstiftung, zum Beispiel die Weizenkornlegende. Das ist ein Film, da kriegst du Tränen, das ist nach einer Geschichte vom Alexander Frenkel, hat er was getextet und die Jungs in Belgrad, die machen so fantastische Filme, es ist ein absoluter Traum.
Ja, und wie du sagst, nicht nur selber angucken, ne, sondern auch zeigen auf Veranstaltungen von Schulen, von Eltern, von Jugendtraining, was auch immer.
Wenn du eine Werbeveranstaltung hast und du hast einen professionellen Film, das kommt immer gut rüber.
Ja. Sag mal, du hast und auch eine
Schule. Ein Name ist mir aufgefallen, den du genannt hast, Julian Krötzbach, weil den habe ich mal trainiert, nämlich bei einer deutschen Vereinsmeisterschaft und mit dem zusammen bin ich deutscher Vereinsmeister geworden und den kenne ich, der kommt ja aus Hamburg, vom Hamburger SK ursprünglich, lebt jetzt in Berlin und ja, es freut mich immer, wenn sich dann irgendwie die Kreise immer wieder schließen.
Und mit Freunden zusammenarbeiten ist das Allerbeste, was es gibt und die sind einfach, das sind einfach super Leute, super Menschen und wir machen wir haben schon viele Filme gemacht und die sind einfach fantastisch und die gehen auch weltweit. Also ich kriege Dankesbriefe aus der ganzen Welt. Es gibt zum Beispiel im Baskenland gibt es einen Spanier, der hat mit KI hat er alles ins Baskische übersetzt. Also das, weil habe ich immer, darf auch jeder machen, wie er will, weil ich will ja nur das Schach pushen. Und das ist also, wie gesagt, wir haben das auf Englisch, werden in der ganzen Welt angeschaut, glaube ich. Und immer wieder mache ich in der Guerilla-Aktion, schreibe ich immer die Schachföderationen an und sage, die können die Filme benutzen, welche wir haben und hoffe, dass das benutzt wird.
Auf der Seite der Deutschen Schulschachstiftung. Alle hingehen und klicken, 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 zeigen, zeigen, zeigen.
Genau. Und es gibt eh wahnsinnig viel Material mit Stapen ist gut. Wir haben, also in meiner Schule im Augenblick, benutze ich das gute alte Fritz und Fertig und es ist Wahnsinn, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber die Kinder lieben es immer noch über alles und es ist ja immer noch treppenmatt, kann man nicht besser erklären wie bei Fritz und Fertig.
Ja.
Also haben Medien heutzutage auch von Stapen, da gibt es ja auch dieses Jazz-Tutor ist super, dann Jazzable, es gibt wahnsinnig viel und heutzutage auch zum Beispiel die Videos vom Niklas Huschenbeet im YouTube, der hat es da gelernt. Also der macht da auch wunderbar. Es gibt so viel tolles Zeug und man braucht eigentlich im Prinzip keinen Schachtrainer, sondern man kann auch damit viel lernen. Früher, als ich Schach gespielt habe, ich war auch ganz gut, aber bayerische Meisterschaft war ich mal Zweiter. Aber sowas wie einen eigenen Trainer, das gab es damals nicht. Also wir sind einfach mit U14, wir waren da 20 Jungs aus Bayern, da war kein Papa dabei, da war kein Trainer dabei. Wir haben halt Schach gespielt, Fußball und es war wunderbar. Aber es war halt, also, es war halt vom Flair, das war halt richtig, große Freiheit war das. Es war nicht wunderbar. Heutzutage ist es anders. Da haben wir schon die meisten 8-9-Jährigen, die Deutsche spielen, haben wir einen eigenen Trainer.
Ich hätte noch ein, zwei Fragen, Walter. Du hast von einem Schachmuseum geschrieben, was du eröffnen willst. Das interessiert mich.
Also am, ich glaube, Freitag, ist es 30. oder 31. Juli, mach ich wieder einen Termin. Also meine Eltern sind gestorben und meine Mutter hat Puppen gesammelt. Und ich wohne halt im Haus der Eltern, weil wenn deine Eltern sterben und du lebst 10 Jahre im Haus der Eltern, kriegst du die Erbschaftssteuer zurück, was ein ganzer Haufen ist für das Haus. Und das Problem ist, also wo ich ein schlechtes Gewissen habe, du darfst keinen wohnen lassen, weil dann gilt das nicht mit der Erbschaftssteuer. Und auf jeden Fall, die Puppen sind draußen und ich habe immer Schachfiguren gesammelt. Und jetzt sind in den Vitrinen sind dann Schachfiguren. Und das ist, also es ist ein Raum mit richtig vielen und wunderschönen Schachfiguren. Und ich hatte so eine schöne Einweihungsfeier und ich mache viel Schulschach und von meiner Klasse waren die Kinder da und die durften dann sogar noch dann mit Figuren, die nicht ausgestellt waren, durften die noch Schach spielen, was für die natürlich, wenn Indianer gegen Cowboys, es gibt da alles, Herr der Ringe, es gibt Star Wars Schach, es gibt Schlümpfe, das ist unglaublich, was es alles gibt. Und ja. Am Freitag, ich glaube 31. Juli, 19 Uhr, Vaterstetten, Lindenstraße 18a, wer Lust hat, vorbeizukommen, ist herzlich eingeladen und kann sich das anschauen und kann auch ein bisschen Schach spielen.
Ja, das hört sich doch gut an.
Also, und jeder, der da war, schüttelt mit dem Kopf und sagt, das ist großartig. Das
ja, also du bist schon ein bisschen schachverrückt, ne?
Ach, gibt Schlimmeres. Aber wie gesagt, was wichtig ist, ich war eine Zeit lang immer so ein alter eBay-Käufer und da war ich nie... Ich war da nie krank und ich habe immer so auf den letzten Moment immer so geschaut und habe nie verrückte Sachen gemacht. Und da kriegst du auf eBay für relativ wenig Geld, also kriegst du wahnsinnig tolle Sachen. Und da habe ich echt, die Sammlung ist wunderbar und ich liebe sie über alles. Und früher waren die in der Garage, ich habe immer einmal im Jahr so ein großes Turnier gehabt und da habe ich das immer dann aufgebaut. So, es war auch toll, aber mit dem Schachmuseum, das erleichtert doch einiges.
Erzähl doch nochmal was über deinen Newsletter. Wie viele, oder ja, ich weiß nicht, ob das geheim ist, wie viele du da erreichst. Manche wollen das ja nicht so offenbaren. Aber, oder ja, wie kommst du da drauf und wo kriegst du deine Infos her? Wer hat das alles abonniert und?
Also angefangen hat es ja ganz klein. Vor vielen, vielen Jahren, das Internet ist gekommen und in Bayern gab es nirgends eine Liste mit den Jugendturnieren. Und dann habe ich mich im Ende Juli, Anfang September, habe ich rumtelefoniert und habe nur eine Liste für mich gemacht, damit ich wusste, wer macht ein Turnier, Ausschreibung am besten. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das an andere zu schicken, weil wenn ich das ja mache, dann sollen die anderen das ja auch haben, weil wir wollen ja Schach promoten. Die Liste ist dann immer, dann war ich irgendwann bayernweit. Und als ich dann Vizepräsident war vom Deutschen Schachbund, habe ich dann das deutschlandweit erweitert. Also ich habe damals gnadenlos also Adressen gefischt aus dem Internet. Das darfst du heute nicht mehr. Heute würde ich das nicht mehr machen und habe die einfach in die Liste reingetan. Das ist heutzutage ist das strengstens verboten, aber damals war es noch der Wilde Westen und keine Klage, kein Richter. Und wie gesagt, ich hatte so 6.000 Adressen oder so, aber von denen waren 2.000 doppelt oder so. Und von den 4.000, irgendwann habe ich leider so 300, 400 durch einen technischen Defekt verloren. Aber mei, das passiert halt. Und der Brief wird halt ungefähr 2.500 Mal geöffnet.
Wow.
Was eine ganz gute Zahl ist. Und ich bin also, bin altes Trüffelschwein. Ich suche, ich lese deinen Rundbrief natürlich. Ich bin beim Schachbund. Ich bin, Schachfeld gibt es nicht so viel. Chessbase hat immer wieder ganz tolle Artikel. Und ich bin bekennender Konrad Schormann-Fan, weil der einfach ein großartiger Journalist ist, der dem seine, der wahnsinnig viele Schätze findet. Und das ist natürlich auch schade, wenn das, also da bin ich immer so fair und tue natürlich auch immer dann verweisen. Und da versuche ich immer für, ich bringe nur Sachen, die mich interessieren und ich gut finde. Also so, so Mittelmaß kommt in den Rundbrief nicht rein. Und dass die Leute, also das habe ich in meinem Soziologiestudium, Kaskad, die Informationen fließen von oben nach unten und da habe ich mittlerweile wirklich, die Rundbriefe sind auch relativ gut. Mittlerweile sind die, eine Bekannte von mir, die hat nicht Immobilienhändler gelernt, aber sie macht das als Immobilien, die ist Immobilienhändler und die hat gesagt, Walter, wenn jemand kommt, dann musst du es aufhübschen. Und das mache ich auch mit. Schöne Fotos sind immer ganz wichtig, dass das Layout halbwegs passt und halt die News müssen halt immer gut sein. Und das, was wichtig ist, ist halt die Konstanz, dass du regelmäßig lieferst. Also wenn du mal 5, 6 Wochen nichts machst oder so, bricht das alles zusammen. Und ich versuche halt die Leute immer zu informieren und der Großmeister Helmut Pfleger hat mal zu mir gesagt, Herr Redler, ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich weiß alles, was in der Schachwelt läuft, wegen Ihrem Newsletter. Das ist, und da ist, und die Schachwelt in Deutschland ist auch fantastisch, was hier in dem Land schachlich alles los ist. Das ist unglaublich. Mit Turnieren, Training, Jugendgruppen. Also es ist, da hat mir der Freund von mir, ist IM Roman Vidoniak, ein gottgleicher Trainer. Also der kann, als Trainer ist der ein Übermensch und der hat ja mittlerweile Kinder trainiert, jetzt trainiert er auch ganz viele Großmeister. Und bei einem Vortrag hat er gesagt zu uns, damit ihr es wisst, Deutschland ist ein Schachland. Dann habe ich erst einmal gestutzt und habe das nicht so, da war ich skeptisch und hat er mir erklärt, mit den Begriffen, mit unserer Schachtradition, mit den Vereinen, mit den Turnieren und er hat recht, also da sind wir ein absolutes Schachland. Also auch wenn du in Europa rumkommst, zum Beispiel in Italien kann keiner Schach. Also wenn die Lehrer in der Grundschule das beibringen, Schach, das kann keiner. Aber bei uns können es doch eine ganze Menge. Es wird in Familien gespielt. Das ist Kulturgut. Und das ist ganz wichtig, dass es behalten wird, weil es gibt also kein besseres Spiel, finde ich, wie Schach. Also 1000 Mal gespielt und es ist immer noch spannend. Trotz, also brauchst kein Schach 960, obwohl das auch ganz interessant ist.
Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist ein schönes Schlusswort, aber jetzt hast du wieder ein neues Thema aufgemacht.
Da können wir drei können den ganzen Abend durchdiskutieren über Schach.
Das stimmt, ja.
Ja. Was zum Beispiel auch spannend ist, also wie gesagt, ich schreibe viel für einen Schachkicker zum Beispiel. Was ich toll fand, ist, wir hatten eine Mannschaft bei der Blinden-Olympiade und die haben jeden Tag den Bericht rausgebracht, den habe ich auch im Schachkicker. Ich weiß natürlich, das lesen nicht so viele, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass die Leute wissen, es gibt Blindenschach, es gibt da Turniere und also wir haben also auch mit diese deutschen Behindertenmeisterschaften, das ist ganz, ganz wichtig, dass es jetzt gepusht wird, weil Schach ist auch sozial. Das integriert die in den, wo, wer, bei wem, welcher Sportart, wer kann da mithalten gegen uns? Keiner. Wo können die Blinden spielen? Wo können die Rollstuhlfahrer spielen? Wo kann ein 10-jähriges Kind gegen eine 80-jährige Oma spielen?
Ganz wichtig. Nee, also
da können die anderen nicht anstinken gegen uns.
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Und der Roman sagt immer, wir müssen schauen, dass Fußball Randsport wird und wir Nummer 1.
Das ist natürlich ambitioniert.
Nee, wird schon sonst so kommen, wenn wir es richtig machen.
Ja. Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir wollten ja eigentlich eine halbe Stunde ein bisschen überziehen, ist kein Problem. Aber ich habe noch eine Frage an Johnny. Du spielst demnächst bei einem Simultan. Das heißt, man kann gegen dich antreten. Wo, was?
Wie, also ich spiele ab morgen ein IM-Turnier in Braunschweig mit. Da fahre ich morgen hin. Ist ja nicht so wahnsinnig weit von Berlin entfernt. Zum 5-jährigen Jubiläum eines von Sven Hagemann gegründeten Vereins, der tolle Jugendarbeit macht.
Sagen Sven schönen Gruß, ganz wichtig.
Richtig aus. Ganz engagierter, toller Typ.
Der war mal bei der Schulschaff-Stiftung, ganz feiner Mensch, Vizepräsident war der, ganz super Typ. Und der macht mit seinem Verein eine tolle Arbeit.
Ja, das macht er wirklich. Und ich kenne den auch schon Ewigkeiten. Und da soll ich in dem Zuge die Tage irgendwann einen Simultan spielen. Jetzt wurde mir aber schon signalisiert, das Interesse sei nicht so riesig. Also wahrscheinlich fällt es aus. Also so habe ich es verstanden.
Ja, vielleicht können wir hier noch mit einem kleinen Aufruf das Interesse etwas pushen.
Ja, genau. Das war, die machen auch ein Open mit dabei und so weiter. Und dann hat er mich gebracht.
Ist natürlich auch wetterbedingt, muss man sagen. Also wenn es so heiß ist wie die letzten Tage, dann ist es ein bisschen schwieriger.
Es ist sehr nett, dass du das sagst. Ich glaube, ich bin einfach nicht interessant genug.
Doch. Aber das ist sehr, sehr Wetter, also da, wenn es draußen die Sonne und wenn der Raum zu warm ist, dann ist Schach nicht vergnügungspflichtig.
Aber ich finde, es gibt einen tollen Artikel vom Deutschen Schachbund auf der Homepage schachbund.de über den Verein, den du gerade genannt hast, KSV Rochade Braunschweig, mit dem Titel Erfolgsmodell gegen Vereinssterben und Überalterung. Also da kann man so ein bisschen reinlesen mal, was die alles machen. Die haben ein sehr geringes Durchschnittsalter und haben da Maßnahmen gefunden, wie man so einen Verein aufzieht. Also sehr inspirierend.
Und Matthias Wolf vom Deutschen Schachbund muss man sowieso loben. Der macht einen riesen Job beim Schachbund.de in der Presse. Also der haut einen Top-Artikel nach dem anderen raus. Also der macht einen super Job. Also großes Lob an ihn, Matthias. Das ist mal weiter so, bitte.
Ja, das finde ich auch. Und hier das, was Thomas schreibt, auch ganz wichtig. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe ihm noch nicht bei WhatsApp gegeben. Ich war gestern Nacht und nachts um 3 noch wach, weil ich habe gearbeitet und habe einfach kein Ende gefunden. Und dann wurde mir angezeigt, Georgie, also The Big Greek, hat heute Geburtstag. Und ich wollte ihm eigentlich noch schreiben, in meiner Müdigkeit habe ich es dann verdusselt. Ich habe ihm bis jetzt immer noch nicht geschrieben. Also auf jeden Fall schon mal, um sicher auf der sicheren Seite zu sein, um auf irgendwas verweisen zu können. Georgie, ich habe dir ja gratuliert. Alles Gute zum Geburtstag, zu deinem 29. Und alles Gute und ist ein ganz, ganz toller Typ. Also natürlich super erfolgreich und riesen Schach-YouTuber, aber vor allem ein ganz liebenswerter und feiner Kerl.
Und vor allem wahnsinnig fleißig, diszipliniert. Also weil so Influencer ist nicht so einfach, aber du brauchst vor allem Kondition, du brauchst Willen, du musst immer wieder abliefern und das macht er einfach.
Nach der eigenen Partie noch 2 Stunden die Szenen schneiden und Video hochladen, ne? Während andere sich erholen, Abendessen gehen und also.
Also der geht die extra Meile und mich freut so, dass es so toll bei ihm läuft und das hat er sich auch hart erarbeitet und das ist ein Traum.
Ja, sehr schön. Dann habe ich noch einen Hinweis, wer noch nicht genug Schach hat, heute Abend 21.45 Uhr NDR. NDR, kaum zu glauben, heißt die Sendung mit Hussein Besu, einem der größten deutschen Schachjugendtalente. Und er wird dort, glaube ich, ist so ein Ratespiel, ne, so wo die Geschichte von verschiedenen Menschen erraten werden muss und seine Geschichte, dass er eben als syrischer Flüchtlingsjunge nach Deutschland gekommen ist und jetzt dort eines der größten Talente ist, die muss da erraten werden von einem Rateteam. Also wer das mal angucken will, nachher gleich 21.45 Uhr, heute 6. Juli haben wir. Und Walter, ne? bist überrascht, dass es was gibt in der Schachszene, was du noch nicht gehört hast?
Das habe ich schon geschrieben. Da habe ich schon einen Bericht drüber geschrieben.
So einfach geht's nicht.
Sein Schachclub ist aus Lippstadt, der Olaf Winterberg oder so ist der Vorsitzende und die helfen dem Jungen dermaßen, weil wenn du deutsche Meisterschaft ganz vorne bist, Da brauchst du schon gewisses Geld für Trainer, für die Kosten, für die Turniere. Und die unterstützen den unglaublich. Also das ist wirklich super, was die da aufziehen für ihn. Und ich glaube, der kleine Bruder wird auch ganz gut von ihm.
Ja,
und es ist gut. Ein ganz toller, junger, netter Mann, also Vorzeigeathlet.
Ja. Gut, dann machen wir einen Punkt, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Walter, für deine Einsicht und für dein Engagement, dein Enthusiasmus. Das ist wirklich ansteckend. Also ich habe gleich Lust, hier irgendwie einen Artikel zu schreiben über meinen Schachverein oder über sonst irgendwie was. Das ist wirklich toll. Und ja, Johnny, dir auch alles Gute. Wir sehen uns und hören uns sowieso irgendwie. Und genau. Ich freue mich schon, wenn die Zeitschrift im Briefkasten landet.
Am Freitag ist sie da.
Alles klar, es war mir eine Ehre.
Okay.
Uns auch. Walter, vielen Dank, Walter.
Bis danke. Dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Servus. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.